Es war schon beinahe Mitternacht. Yolanda und Christian hatten sich längst ins Wohnzimmer zurückgezogen und lagen auf dem Sofa. Die Stereoanlage spielte Kuschelrock. Eine angebrochene Flasche Prosecco und zwei halbvolle Sektgläser standen vereinsamt auf dem einfachen hölzernen Sofatisch. Zwei weiße Kerzen flackerten, angehaucht vom lauen Nachtwind, der sanft durch die offene Balkontür strich. Die zuckenden Flammen warfen eigenartige Schatten an die hellen Wände. »Ich möchte heute mit dir schlafen«, flüsterte Christian zärtlich, während er Yolandas Ohrläppchen liebkoste und seine rechte Hand langsam zwischen ihren leicht gespreizten Schenkeln hochwandern ließ. Yolanda zuckte zusammen. »Nichts lieber als das«, säuselte sie, »aber es gibt da ein kleines Problem.« »Und was ist das Problem? Ist es zu früh für dich? Möchtest du lieber noch etwas zuwarten?« »Nein, nein, das ist es nicht. Ich sie«, kam ins Stocken, fing sich aber gleich wieder. »Ich habe vor Monaten die Pille abgesetzt. Es gab keinen Grund, sie zu nehmen. Ich wollte auf dich warten, egal wie lange es dauert. Und nun ist es schneller gegangen, als ich dachte.« Christian schaute Yolanda mit einem liebevollen Lächeln an und sagte, »Dass du auf mich gewartet hast, finde ich so süß.« Yolandas Gesichtsausdruck wurde ernst. »Machst du dich jetzt über mich lustig?« »Um Gottes Willen, nein. Ich würde mich niemals über dich lustig machen. Es ist nur, ich bin es nicht gewohnt, dass eine Frau sich für mich aufspart. Ich finde es wirklich süß, sehr romantisch.« Yolanda seufzte erleichtert. »Und was machen wir jetzt? Hast du vielleicht ein Kondom dabei?« »Nein, leider nicht«, antwortete Christian nachdenklich. Doch dann wanderte seine rechte Hand langsam über ihren Bauch bis zu den Brüsten. Zum Klang der Musik fanden sich ihre Lippen. »Ich möchte dich trotzdem haben«, flüsterte er. »Und wenn ich dabei schwanger werde? Dann werde ich dich auf der Stelle heiraten. Ich liebe Kinder. Ein Kind von dir wäre ein wunderbares Geschenk für mich.« Yolanda verstand die Welt nicht mehr. Tausend Gedanken wirbelten durch ihren Kopf. Eine innere Stimme mahnte, »Wir kennen uns doch noch gar nicht richtig. Was ist, wenn wir im Alltag nicht zusammenpassen? Was passiert, wenn er Karin vermisst?« Christians Hand wanderte über Yolandas Rücken. Langsam näherte sie sich dem Bikinihöschen und tauchte dann unter den Stoff. Yolanda verkrampfte sich. Die innere Stimme wurde lauter. »Aber was ist, wenn ich wirklich schwanger werde? Vielleicht ist er jetzt auch nicht, oder?« Zärtlich streichelte Christians Hand über ihren Po. Seine Hand war warm und Yolanda spürte ein wunderbares Prickeln auf ihrer Haut. Aus den Lautsprechern klang »Bon Jovi«. »I wanna lay you down on a bed of roses.« Christians Hand glitt tiefer. Das Höschen lutschte langsam über ihre Hüften. Yolanda zuckte zusammen und ein lüsterner Laut entfuhr ihrer trockenen Kehle. Augenblicklich löste sich der letzte »Aber-was-ist-wenn-Gedanke« in nichts auf und die innere Stimme verstummte. Sie fühlte Christians Erregung. Vorsichtig streichelte sie darüber. »Ja, lass es uns machen«, stöhnte sie, völlig eingenommen von einer noch nie zuvor erlebten Lust.
Nein!
Yolanda wachte mit einem schrillen, langen Schrei auf und schnellte hoch. Sie atmete unregelmäßig, ihr Körper zitterte und war von kaltem Schweiß bedeckt. Sie brauchte einige Sekunden, um zu verstehen, dass das, was sie eben erlebt hatte, nur ein böser Traum gewesen war. Sie versuchte durchzuatmen, sich zu beruhigen, doch dann fiel ihr Blick auf die andere Betthälfte. »Christian«, fuhr es ihr durch den Kopf, und bei dem Gedanken, wirklich geschrien zu haben, erschauderte sie vor Scham. Christian grunzte im Halbschlaf, schnalzte mit der Zunge, räusperte sich und drehte sich ächzend auf die von ihr abgewandte Seite. Dann wurde seine Atmung wieder ruhig und regelmäßig. »Gott sei Dank«, dachte Yolanda erleichtert und las die Uhrzeit vom Display des Weckers ab. Es war 5 Uhr in der Früh. Jetzt, wo sie sich etwas beruhigt hatte, begann sie wieder ganz normale Dinge wahrzunehmen, wie zum Beispiel das Geräusch des Rollladens, dessen Lamellen sich im Morgenwind bewegten, oder das Summen des Fahrstuhls, den irgendjemand benutzte, oder... Irlanda hielt abrupt inne. Sie glaubte nicht daran. Nein, sie tat es nicht wirklich. Unter ihrem Gesäß fühlte es sich feucht an und im Bauch verspürte sie ein qualvolles Stechen. Es war doch nur ein Traum, dachte sie verzweifelt, während sich die rechte Hand langsam zu der vermeintlichen Stelle bewegte. Dann fühlte sie es ganz genau. Mit den Fingerspitzen ertastete sie eine nasse Stelle auf dem Leintuch. Gleichzeitig bohrte sich ein stechender Schmerz durch ihren ganzen Unterleib, der sich anfühlte, als ob jemand mit einem Messer ihre Eingeweide zerstückeln würde. Yolanda konnte den Aufschrei gerade noch mit letzter Kraft in ein leises Stöhnen abwenden. Vorsichtig hob sie ihren Po und tastete mit der Handfläche nach dem feuchten Fleck, der sich als riesige Lache unter ihr ausbreitete. Yolandas Atem stockte. Es war doch nur ein Traum, versuchte sie sich abermals einzureden. Doch der stechende Schmerz, der eben etwas nachgelassen hatte, bäumte sich erneut auf. Verzweifelt presste sie die linke Faust gegen ihren Bauch. Tränen schossen aus ihren Augen und liefen über das schmerzverzerrte Gesicht. In ihrer Not tastete Yolanda nach dem Schalter der Nachttischlampe und knipste das Licht an. Sie rollte sich etwas zur Seite und schlug die Decke zurück. Dann erfüllte ein schriller, beinahe endloser Schrei den Raum. Jäh aus dem Schlaf gerissen, schnellte Christian hoch. Völlig benommen fiel sein Blick auf Yolanda, die aufrecht sitzend und mit erhobenen Händen auf das Leintuch starrte. Er verstand nicht gleich, doch als Yolanda mit einer schnellen Bewegung die Bettdecke hochriss und sie gegen ihren Oberkörper presste, erinnerte er sich an die rote Lache, die er unterschwellig wahrgenommen hatte. Es sah aus wie Blut, und es war wahrscheinlich auch welches, fuhr es Christian durch den Kopf, als ihm klar wurde, dass er nicht wusste, wie er reagieren sollte. »Was ist denn passiert?«, fragte er schließlich, weil ihm nichts Besseres einfiel. Yolanda antwortete nicht. Sie saß nur da und zitterte am ganzen Leib. Ihre Haut fühlte sich eiskalt an und war mit Schweiß bedeckt. Es dauerte 2 Minuten, bis sich Yolanda so weit beruhigt hatte, dass sie fühlte, wie Christian sie in den Armen hielt. »Ich hatte einen Albtraum«, stammelte sie. »Du hast fürchterlich geschrien«, sagte Christian besorgt und reichte ihr ein Taschentuch. »Ja, so muss es gewesen sein«, antwortete Yolanda kleinlaut, wie in Trance. Dann zog sich ihre Muskulatur erneut zusammen und der Oberkörper schnellte nach vorn. »Hast du Schmerzen?« »Ja, verdammt«, entfuhr es Yolanda. Sie warf sich seitlich aus dem Bett, so dass die Decke auf der Blutlache liegen blieb und hastete davon. »Ich muss aufs Klo«, rief sie zurück und stürzte aus dem Zimmer. Christian ersparte sich den Anblick der roten Lache. »Sie wird ihre Tage haben«, dachte er bei sich und versuchte, die Situation herunterzuspielen. Doch während er kurze Zeit später selber aus dem Bett stieg, ließ ihm der Gedanke an das Blut keine Ruhe mehr. »Ich habe noch nie gesehen, dass eine Frau bei ihrer Menstruation so viel Blut verliert.« Anfang Oktober 1999. Yolanda saß verzweifelt auf dem Rand der Badewanne. Die ungeöffnete Verpackung des Schwangerschaftstests, die sie seit einer Viertelstunde unaufhörlich mit ihren zittrigen Fingern drückte, sah bedenklich aus. »Verdammt, und mach endlich diesen dämlichen Test«, versuchte sie sich selbst gut zu machen. »Es können ja nur 2 Möglichkeiten daraus resultieren. Entweder ich bin schwanger oder ich bin es nicht. So einfach ist das. 50 zu 50, ja oder nein?« Aber die Angst vor einem Jahr war beinahe unerträglich. Nach weiteren 10 Minuten des Haderns kam Yolanda ein natürlicher Umstand zu Hilfe. Sie musste pinkeln. Sie hätte schon viel früher gemusst, doch die Angst vor dem Resultat des Tests ließ ihr Bedürfnis in den Hintergrund treten. Aber jetzt musste sie, und zwar dringend. Sie legte die zerknifferte Schachtel auf den Rand des Spülbeckens und setzte sich aufs Klo. Anschließend ging alles fast automatisch. Wie in Trance öffnete sie diesen Karton, legte den Test bereit und folgte den Anweisungen auf der Packungsbeilage. Dann setzte sie sich zurück auf die Kloschüssel. Mit einem tiefen Seufzer legte sie den Kopf in die auf die Beine gestützten Hände und wartete. Wartete die 3 Minuten ab, die der Test braucht, um chemisch zu reagieren und sich entsprechend zu verfärben. Dabei dachte Yolanda an die letzten 2 Monate zurück, die sie sich eigentlich etwas anders vorgestellt hatte. Sie wollte nur mit Christian glücklich sein, wie es Verliebte eben sind. Wenige Tage nach ihrem ersten gemeinsamen Wochenende floh Christian in den Nahen Osten und nach Afghanistan, um Fakten über terroristische Organisationen zusammenzutragen, die er anschließend in einem Buch veröffentlichen wollte. Yolanda wusste schon Wochen zuvor von der Reise, hoffte aber insgeheim, Christian würde sie verschieben. Doch sein Freund Peter wartete in Teheran auf ihn und Christian fuhr wie geplant. Vielleicht war es ganz so, denn was sie in der Zwischenzeit hier erlebte, war schrecklich, der blanke Horror. Ihre unplanmäßige Menstruation, wie sie die Blutung in jener Nacht interpretierte, dauerte länger als 1 Woche. Die Schmerzen waren kaum auszuhalten und sie verlor so viel Blut, dass sie sich ernsthaft fragte, ob in ihren Adern wirklich noch welches floss. Und jede Nacht hatte sie denselben Albtraum. In ihrem Bauch hatte sich ein Wesen eingenistet. Nicht nur ein paar geteilte Zellen und auch kein Embryo. Nein, ein richtiges kleines Mädchen saß da drinnen, tief in ihr. Ein hübsches Mädchen. Es mochte etwa 9 Jahre alt sein, mit langen schwarzen Haaren. Und es redete mit ihr. Es waren immer dieselben Worte. Ich möchte noch nicht sterben, Fatih. Natascha möchte leben. Dann begann es zu weinen. War da wirklich ein Mädchen in ihrem Bauch? War sie in der einzigen Nacht, in der sie mit Christian geschlafen hatte, schwanger geworden? In ihrer Verzweiflung hatte Yolanda den Schwangerschaftstest gekauft, ihn dann aber vorerst in der Schublade versteckt, bis sie die Wahrheit ertragen konnte. Die Wahrheit, ein Kind von einem Mann zu bekommen, den sie noch gar nicht richtig kannte. Wie würde Christian reagieren? Vielleicht wollte er das Kind überhaupt nicht. Vielleicht gerade deshalb dieser Albtraum jede Nacht, das Bitten des Mädchens, nicht getötet zu werden, deutete vielleicht darauf hin, dass Christian von ihr verlangen würde, es abzutreiben. Die 3 Minuten waren vorbei. Yolandas Puls stieg rasant an, als sie nach dem Test auf der Spüle griff. Noch mochte sie das Resultat nicht sehen. Sie schloss die Augen, atmete mehrmals tief durch und schickte ein letztes Stoßgebet gen Himmel. Lieber Gott, mach bitte, dass ich nicht schwanger bin. Dann blinzelte sie vorsichtig. Sie erkannte ihre zittrigen Hände, welche den Test so krampfhaft hielten, als wollten sie ihn zerdrücken. Na los, mach schon, stell dich nicht so an, redete sie sich ein allerletztes Mal zu, bevor sie ihre Augen öffnete. Die 2 roten Streifen waren nicht zu übersehen. Yolandas Herz setzte kurz aus, dann schlug es doppelt so schnell wie zuvor. In ihren Schläfen pochte es. Sie schaute nochmals auf den Test. Die 2 roten Streifen waren immer noch da. Verdammt, ich bin schwanger. Verzweifelt, als könnte sie damit das Testergebnis zu ihren Gunsten wenden, schloss Yolanda die Augen nieder. Die Welt um sie herum begann sich zu drehen und sie sah sich in ein tiefes, schwarzes Loch fallen. Ein freier Fall ohne Ende. Kurz vor Weihnachten 1999. Abrupt hielt Christian inne. Hilfe. Genau das war es. Er brauchte professionelle Hilfe. Und während er im elektronischen Telefonbuch stöberte, fragte er sich, weshalb er nicht schon früher darauf gekommen war. Unter dem Stichwort Privatdetektiv erschienen gleich mehrere Einträge. Christian kannte keinen der aufgeführten Namen. Intuitiv entschied er sich für Roland Sonderegger und wählte die dazugehörende Telefonnummer. Die Stimme am anderen Ende der Leitung klang schrecklich. Und Christian zögerte einen Moment, bevor er Sonderegger sein Anliegen in kurzen Worten vortrug. Ich werde Ihre Freundin schon finden, sagte der Privatdetektiv selbstgefällig. Mein Honorar beträgt allerdings 500 Franken pro Tag, plus Spesen. Etwas vor dem Kopf gestoßen, zögerte Christian erneut, willigte aber schließlich ein. Sie vereinbarten ein Treffen, dann legte er den Hörer auf den Apparat zurück. Hoffentlich ist der Kerl das viele Geld wert, sinnierte er und starrte dabei auf die Alphütte auf dem Bildschirm. Wenn dieser Typ nur etwas vertrauenswürdiger geklungen hätte, aber vielleicht arbeitete er an einem schwierigen Fall und hatte einfach zu wenig Schlaf gehabt, letzte Nacht. Christian klatschte in die Hände und räumte damit alle Zweifel beiseite. Eine Stunde später klingelte es an der Wohnungstür. »Treten Sie ein, es ist nicht abgeschlossen«, rief Christian. Er stand auf und beobachtete, wie der Fremde seine Wohnung betrat und langsam näher kam. Der Mann mit den braunen Locken und dem rundlichen Gesicht, das dringend eine Rasur nötig gehabt hätte, war um die 50, mittelgroß und trug einen welschen zerknickten Trenchcoat, der nicht zugeknöpft war, so dass Christian den Bauchansatz unter dem braunen Pullover deutlich erkennen konnte. Roland Sonderegger, stellte sich der Mann mit der Whisky-Stimme vor und reichte Christian die Hand. Dieser drückte sie kurz, dann musterte er mit gemischten Gefühlen sein Gegenüber, dessen Gesicht einen ziemlich übermächtigten Eindruck machte. Ein Verschnitt aus Inspektor Columbo und Philip Maloney, fuhr es ihm durch den Kopf. Dann forderte er Sonderegger auf, sich zu setzen. Während Christian sein Problem ausführlich schilderte, lehnte sich Sonderegger zurück, schlug die Beine übereinander und schrieb seine Kommentare zu Christians Vortrag in ein zerknittertes Notizbuch. Ab und zu nickte er, wobei einige Schuppen aus den Locken auf seinen braunen Pullover fielen, stellte aber keine Gegenfragen. Eine Viertelstunde später schloss Christian mit den Worten, »So, mehr Details habe ich leider nicht. Ich hoffe, dass Ihnen meine Angaben reichen, um Yolanda möglichst schnell zu finden.« Sonderegger straffte sich und schüttelte den Kopf. Eine Lawine weißer Partikel schwebte zu Boden. »Wie schnell ein Fall gelöst werden kann, hängt meistens von Details ab, denen die Leute zu wenig Beachtung schenken«, sagte er belehrend und fuhr fort, »Wissen Sie zum Beispiel, welcher Krankenversicherung Yolanda angehört?« »Nein«, antwortete Christian erstaunt. »Ich verstehe die Frage nicht.« »Nun, wenn ich wüsste, wo Ihre Freundin versichert ist, könnte ich mich als Sachbearbeiter ausgeben und so im Krankenhaus Auskünfte einholen.« »Nicht schlecht«, dachte Christian überrascht und hatte zum ersten Mal das Gefühl, die richtige Wahl getroffen zu haben. Der Kerl hatte eindeutig mehr auf dem Kasten, als es den Anschein machte. »Ist das Yolanda?« Sonderegger griff nach dem Porträt neben dem Bildschirm, drehte es um und betrachtete mit prüfendem Blick die junge Frau mit den kurzen braunen Haaren. »Ja, kann ich das Bild haben?« Christian zögerte. Es war das einzige Foto von Yolanda, das er besaß. Sie hatte es ihm damals mit auf die Reise gegeben. »Sie haben nur dieses eine, stimmt's?« Christian nickte, während Sonderegger das Bild aus dem Rahmen nahm und in die Innentasche des Trenchcoats steckte. »Ich brauche es für Ermittlungen. Wenn der Fall abgeschlossen ist, bekommen Sie es wieder.« Bevor Christian widersprechen oder zustimmen konnte, fuhr Sonderegger fort, »Besitzen Sie einen Schlüssel zur Wohnung Ihrer Freundin?« »Nein, macht nichts. Hätte die Sache nur wesentlich vereinfacht.« Sonderegger lächelte, wurde jedoch gleich wieder ernst. »Hat Yolanda eine Freundin?« Christian zögerte. Einerseits war er immer noch verstimmt wegen des Fotos, das Sonderegger so mir nichts, dir nichts eingesteckt hatte. Andererseits versuchte er sich an die wenigen Menschen zu erinnern, von denen Yolanda ihm erzählt hatte. »Ich meine, eine richtige Freundin, eine, der sie alles erzählen würde«, präzisierte Sonderegger. Christian brach seine gedanklichen Nachforschungen ab und sagte, »Nein, das denke ich nicht. Wenn es so wäre, hätte Yolanda mir sicher von ihr erzählt.« »Ja, stimmt«, gab Sonderegger zurück. »Schade. Freundinnen plaudern zuweilen, wenn man sie auf dem richtigen Fuß erwischt. Aber was soll's?« Er schrieb noch etwas in sein Notizbuch und stand auf. »Also, dann werde ich mich mal an die Arbeit machen.« Christian erhob sich ebenfalls. Die beiden standen sich für kurze Zeit unschlüssig gegenüber. Ja, tun Sie das, sagte Christian dann schnell, weil der Privatdetektiv unruhig von einem Bein auf das andere trat. Da wäre noch etwas. Sonderegger hob seine rechte Hand und rieb den Daumen und Zeigefinger. Ah, Ihr Vorschuss, natürlich, ja. Entschuldigen Sie bitte. Der Privatdetektiv zuckte mit den Schultern, während Christian einige Hunderter aus seiner Brieftasche nahm. Zufrieden steckte Sonderegger das Geld ein, drückte Christians Hand, dankte und wandte sich ab. Ich melde mich, sobald ich etwas herausgefunden habe, rief er, ohne sich umzudrehen, und hob dabei seine rechte Hand. Genau wie Columbo, dachte Christian und schloss die Tür. Einen Tag später stand Sonderegger's betagter Opel, dessen braune Farbe die zahlreichen Rostflecken elegant herunterspielten, an der Zeughausstraße in Gusau. Der graue, dichte Nebel, der wie ein Tarnmantel über dem Quartier lag und leichten Nieselregen verbreitete, kam Sonderegger bei der Observierung von Yolandas Eltern sehr entgegen. Yolanda war nicht hier. Davon ging Sonderegger aus. Denn gestern Abend waren ihre Eltern nach St. Gallen gefahren und hatten eine Theatervorstellung besucht. Allein, notabene. In der Wohnung hatte kein Licht gebrannt und niemand hatte das Telefon abgenommen. Gelangweilt zündete sich Sonderegger eine weitere Zigarette an und blies den Rauch durch den kleinen Spalt des leicht geöffneten Fensters. Es war bereits früher Nachmittag. Sonderegges Augen folgten einer jungen Frau, die mit anmutigem Gang ihren Hund Gassi führte. »Scheiß Jahreszeit«, fluchte er leise. »Diese langen Mäntel verderben einem jede Freude.« Dann öffnete sich das Tor zur Tiefgarage. Gespannt blickte Sonderegger auf die Ausfahrt und erkannte den silberfarbenen Mercedes der Toblers. Yolandas Mutter saß allein im Wagen. Sie lenkte den Mercedes vorsichtig auf die Quartierstraße. Sonderegger wartete einen Moment, dann folgte er ihm. Sie durchquerten Gusau von Ost nach West, fuhren weiter nach Herisau und dort Richtung Degersheim. Bei der Abzweigung zum psychiatrischen Zentrum setzte Yolandas Mutter den Blinker und bog ab. Sonderegger stockte seinen Omega am Straßenrand und beobachtete mit Genugtuung, wie der Mercedes den Berg hochfuhr und schließlich ganz im Nebelgrau verschwand. Es war eine Sackgasse. Hier konnte sie ihm nicht entkommen. 2 Minuten später erreichte auch Sonderegger das Areal des psychiatrischen Zentrums. Langsam ließ er seinen Wagen an den Gebäuden vorbeirollen und hielt nach dem Mercedes Ausschau. Er entdeckte ihn auf einem Parkfeld vor dem Wohnpflegezentrum und sah, wie Yolandas Mutter gerade das Gebäude betrat. »Bingo«, sagte er lachend. Doch als er sich umsah, stellte er zähneknirschend fest, dass sie den letzten freien Parkplatz erwischt hatte. Sonderegger überlegte kurz und entschloss sich, seinen Omega direkt vor dem Eingang des Gebäudes zu parkieren. 2 Männer, die mit Schneeräumungsarbeiten beschäftigt waren, hatten aber etwas dagegen. Die kurze Diskussion endete mit der logischen Konsequenz, dass Sonderegger genervt in seinen Wagen stieg, die Tür zuknallte und mit aufheulendem Motor wegfuhr. Es vergingen wertvolle Minuten, bis Sonderegger auf dem weitläufigen Areal endlich einen freien Platz fand und zu Fuß zum Wohnpflegezentrum zurückkehrte. Natürlich war Yolandas Mutter längst aus dem Eingangsbereich verschwunden und zu seinem Ärger gab es auch keine Rezeption. Keine Patientenauskunft und keine Patienten. Nur Therapiezimmer und Büros und 2 Fahrstühle. Kurz entschlossen fuhr Sonderegger ins erste Obergeschoss und fand sich in einer Art Aufenthaltsraum wieder. Mitleidvoll wanderte sein Blick über die anwesenden Patienten, die einsam auf ihren Stühlen saßen. Einige starrten schweigend vor sich hin, andere gaben seltsame Laute von sich und schauten aus dem Fenster, aber keiner von ihnen schien Notiz von ihm zu nehmen. Sonderegger beschloss, sich etwas umzusehen. Auf dem Flur kam ihm ein Mann entgegen, der einen Rollstuhl mit einem Patienten vor sich herschob. Sonderegger hielt den Mann auf und fragte, Verzeihung, können Sie mir sagen, wo sich die Patientenauskunft befindet?
Die gibt es hier nicht,
erwiderte der Mann. Worum geht es? Ich möchte eine Bekannte besuchen, weiß aber nicht, wo ich sie finden kann. Ich dachte, ich könnte eine Schwester fragen, weil hier scheint es kein Personal zu geben, sagte Sondrecke erstaunt. Ich bin Pfleger, antwortete der Mann gelassen. Wir tragen hier Zivilkleidung. Vielleicht kann ich Ihnen weiterhelfen. Sondrecker schöpfte neue Hoffnung. Er fragte den Pfleger nach Yolanda Zobler. Doch dieser schüttelte nur den Kopf. Auch die Frau auf dem Foto, das Sondrecker ihm unter die Nase hielt, wollte der Pfleger nicht erkennen und setzte seinen Gang zum Aufenthaltsraum unbeirrt fort. Sondrecker folgte ihm und ließ nicht locker. Hören Sie, vor einigen Minuten hat die Mutter der jungen Dame dieses Haus betreten. Also muss sich Yolanda Zobler hier befinden.
Tut mir leid,
erwiderte der Pfleger trocken. Sie wird von jemand anderem besuchen. Im Verwaltungsgebäude, 200 Meter weiter östlich, gibt es eine Patientenauskunft. Fragen Sie dort nach der jungen Dame. Hier wohnt sie jedenfalls nicht. Sondrecker biss die Zähne zusammen und schluckte zwei Schimpfwörter hinunter. Dann wandte er sich ab und ging zum Fahrstuhl. Seine Gedanken kreisten um Yolanda, um deren Mutter und um die Worte des Pflegers, während der rechte Zeigefinger instinktiv nach dem Knopf tastete, der den Aufzug hätte rufen sollen. Doch es gab keinen solchen. Man brauchte einen Schlüssel, um die Liftanlage zu bedienen. Scheiße! Fluchte Sondrecker leise und drehte sich nach dem Flieger um. Doch dieser stand bereits neben ihm. Er orderte den Aufzug auf die Etage und strafte Sondrecker mit einem bösen Blick. Dann sagte er mit unmissverständlichem Nachdruck in seiner Stimme: Und kommen Sie bloß nicht auf den Gedanken, Ihre Suche auf weitere Stockwerke auszudehnen. Hier wohnen nur langjährige Patienten und ganz bestimmt keine Yolanda Zobler. Ohne zu antworten betrat Sondrecker den Aufzug. Während sich die automatische Tür mit einem leisen Quietschen schloss und Sondrecker dem Pfleger für den Bruchteil einer Sekunde in die Augen sah, wusste er genau, dass der Mann log. Trotzdem fuhr er ins Erdgeschoss. In der Eingangshalle blieb er einen Moment lang stehen und überlegte, ob er nicht doch versuchen sollte, in den anderen Stockwerken nach Yolanda zu suchen. Aber als er so das Für und Wider abgewogen hatte, wurde ihm klar, dass er ohne Schlüssel keine Chance hatte. September 2000. Yolanda stand auf und begab sich zielstrebig in ihr Zimmer. Sie entledigte sich ihres blauen Trainingsanzuges mit der gemusterten Jacke und schlüpfte in ein paar Jeans, die ihre Mutter für alle Fälle im Schrank zurückgelassen hatte. Dann streifte sie sich ein leichtes, buntes T-Shirt über, machte die Haare etwas zurecht, zog ein paar Straßenschuhe an und verwandelte sich so von der Patientin in eine unauffällige Besucherin. Zurück im Aufenthaltsraum setzte sie sich auf einen Stuhl und wartete.
Für wen hast du dich denn so hübsch gemacht? Fragte einer der alten Männer neugierig.
Yolanda antwortete nicht. Sie ließ sich nicht aus dem Konzept bringen. Sie wusste, dass sich noch Besucher in den Zimmern befanden und irgendwann wird sie gehen, oder? Eine halbe Stunde später, Yolanda war jetzt doch etwas unruhig geworden und ging nervös auf und ab, hörte sie, wie sich eine Tür öffnete. Sie stellte sich neben den Lift und nestelte in den Taschen der Jeans. Kurz darauf gesellte sich ein junger Mann zu ihr. »Darf ich Sie mit hinunterfahren?« fragte Yolanda freundlich.
Der Besucher musterte sie misstrauisch und sprach:
»Dürfen Sie denn das?« Yolanda setzte ihr schönstes Lächeln auf. »Na klar, glauben Sie, ich sei eine Patientin, die abhauen möchte?« antwortete sie selbstsicher. »Ich möchte zu meiner Großmutter, bin falsch ausgestiegen und habe unglücklicherweise auch noch den Schlüssel zu Hause vergessen. Jetzt sitze ich hier fest. Aber wenn Sie mir nicht trauen, werde ich einen Pfleger rufen. Das ist überhaupt kein Problem.« Mit einer vernichtenden Handbewegung relativierte Yolanda die Situation und wandte sich vom Fahrstuhl ab. Nein, warten Sie, ich glaube Ihnen, sagte der Fremde, steckte seinen Schlüssel ins Schloss und winkte Yolanda zurück. Man muss hier etwas vorsichtig sein. Es gibt immer wieder Patienten, die solche Gelegenheiten ausnutzen. Ich weiß, antwortete Yolanda gelassen, während sich die Tür öffnete. Meine Großmutter ist auch schon durchgebrannt. Man hat sie 3 Stunden später in einem Café im Dorf wiedergefunden. Sie betraten lachend den Lift. Der alte Parkinson-Patient winkte ihnen vergnügt zu, als wollte er damit sagen,
ihr habt es gut. Ich möchte auch mal wieder hier raus.
Im 2. Obergeschoss verließ Yolanda den Fahrstuhl, dankte dem Fremden mit einem strahlenden Lächeln und wartete, bis sich die Tür schloss und der Fahrstuhl losfuhr. Dann atmete sie erleichtert auf. Sie drehte sich zur Seite und dabei traf sie beinahe der Schlag. Es war nur ein einziger Patient im Aufenthaltsraum. Er saß in einem Rollstuhl am Fenster, das Gesicht nach draußen gerichtet. Seine halblangen, graumelierten Haare waren teilweise von einer Stütze verdeckt, die seinen Kopf gerade hielt. Der Mann war um die 50 und er sah dem Mann aus dem Traum von letzter Nacht verblüffend ähnlich, wenn man ihn sich in einem grauen Schleier vorstellte. Yolandas Beine zitterten, drohten den Halt zu verlieren und ihr wurde ganz heiß. Schweißperlen bildeten sich auf der Stirn. Und dann vernahm sie eine Stimme. Es war keine richtige, akustische Stimme, sondern eine Art innere Stimme. Aber trotzdem nicht nur eine Vorstellung dessen, was der Mann hätte sagen können. Yolanda konnte den Satz richtig verstehen. So als ob er gesprochen worden wäre. Den Satz, nimm einen Stuhl und setz dich zu mir. Die Stimme klang ruhig und angenehm. Yolanda schaute sich um, vergewisserte sich, ob sie auch wirklich allein waren, aber es war niemand anderer da. Dann rückte sie einen Stuhl herbei und setzte sich neben den Fremden. Yolanda betrachtete den Mann eingehend. Er rührte sich nicht. Sein Blick war starr aus dem Fenster gerichtet und fixierte irgendeinen Punkt weit draußen in der Landschaft. Die Stirn war gefurcht und als ob er angestrengt nachdenkt. Die Zeit verging. Yolanda war sichtlich nervös. Immer wieder drehte sie den Kopf und hielt nach einem Pfleger Ausschau, der sie vielleicht erkennen könnte. Aber da war keiner. Yolanda und der Fremde im Rollstuhl waren ganz allein.
Bist du der Mann aus meinem Traum?
Fragte Yolanda schließlich, als sie das Schweigen nicht mehr aushielt. Doch der Fremde antwortete nicht. Yolanda wurde immer unruhiger, bis sie es schließlich auf dem Stuhl nicht mehr aushält, aufsprang und gereizt hervorstieß,
wenn du nichts sagst, werde ich wieder gehen.
Bleib hier und setz dich, hörte Yolanda die Stimme sagen. Sie schaute dabei auf den Mund des Fremden. Er bewegte sich nicht. Dabei hätte Yolanda schwören können, dass der Mann eben gesprochen hatte. Widerwillig gehorchte sie, und gleich darauf begann die Stimme erneut zu sprechen. Du musst dich um Natascha kümmern, sagte sie für Yolanda laut und deutlich hörbar.
Aber Natascha ist doch tot.
Nein, sagte die Stimme. Natascha lebt. Karin ist mit ihr im 5. Monat schwanger. Christian hat das Kind gezeugt.
Karin? Karin Janssen? Karin und Christian sind wieder zusammen.
Ja, antwortete die Stimme. Und sprich gefälligst etwas leiser. Es darf dich niemand hören. Am besten schweigst du und hörst mir einfach nur zu. Weil du keine Kinder mehr bekommen kannst, musste ich mir etwas anderes einfallen lassen, um Natascha das Leben zu ermöglichen. Nachdem sie sich so sehr sehnt. Christian ist der ideale sterbliche Vater, da gibt es keinen Zweifel. Ihn und Karin wieder zusammenzubringen, war eine der leichteren Aufgaben. Also habe ich diesen Weg gewählt. Du aber musst Nataschas wirkliche Mutter sein
Und dazu werde ich dir zur gegebenen Zeit die nötigen Anweisungen geben.
Stopp, stopp, unterbrach Yolanda verwirrt. Wer bist du überhaupt? Und wie kommst du dazu, dich in mein Leben einzumischen?
Du sollst mir zuhören, nicht sprechen, ermahnte die Stimme forsch. Wer ich bin, tut im Moment nichts zur Sache. Dich und Christian habe ich ausgewählt, weil ihr das passende Erbgut in euch trägt, um Natascha wieder so aussehen zu lassen, wie sie früher einmal war. Nun, auch Karin eignet sich recht gut. Natascha wird anstelle ihrer schwarzen Haare eben mit blonden zufrieden sein müssen. Wichtig aber ist eine spirituelle Veranlagung, die Nataschas neues Leben fordert. Nur du kannst die Kleine großziehen.
Ich habe aber keine spirituelle Veranlagung, warf Yolanda ein.
Oh doch, die hast du. Sonst könnten wir niemals so miteinander kommunizieren. Also machen wir es kurz. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Gleich wird ein Flieger hier auftauchen. Du musst deinen Aufenthalt in der Klinik so schnell wie möglich beenden. Und ich werde dir dabei behilflich sein. Sträube dich nicht dagegen, wenn du in den folgenden Tagen und Monaten Veränderungen in dir spürst. Du wirst dich grundlegend verändern müssen. Aber als Belohnung erhältst du Natascha zurück. Und das ist es wert, glaub mir. Die Ärzte werden die Veränderung sehr positiv sehen. Sie werden begeistert sein, sich gegenseitig auf die Schultern klopfen und dich in ein paar Wochen als geheilt entlassen. Und jetzt musst du gehen. Vertrau mir, es wird alles gut.
Aber wie kann ich Verbindung zu dir aufnehmen, wenn ich Hilfe brauche?
Im Moment gar nicht. Zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht. Ich arbeite noch daran. Aber geh jetzt. Geh, sonst erwischen sie dich. Yolanda war völlig verwirrt. Sie stand zwar auf, aber anstatt zu gehen, stellte sie sich vor den Mann und schaute ihm in die Augen. Es war ein fürchterlicher Anblick und es überlief sie ein kalter Schauer. Die blauen, matten Augen waren völlig ausdruckslos und standen weit aus ihren Höhlen heraus. Die Pupillen waren kleiner als Stecknadelköpfe, aber aus ihnen ging eine Art Strahlung aus, die selbst 50 Zentimeter Stahlbeton durchdrungen hätte. Yolanda war nicht in der Lage, sich von diesem Blick zu lösen. Dann holte der Mann geräuschvoll Luft, seine Atemwege schienen völlig verstopft zu sein und schrie, »Geh schon, nun geh endlich!« Es war jetzt eine richtige Stimme, die sich so rau anhörte, als hätten sich die Stimmbänder schon sehr lange Zeit nicht mehr bewegt. Völlig verängstigt trat Yolanda einen Schritt zurück und stieß dabei mit dem Rücken gegen die Fensterscheibe. Dann sah sie den Flieger aus dem Fahrstuhl treten. August 2003. Eine Woche lang versuchte sich Christian mit der Situation, sein Leben bedingungslos in Yolandas Hände zu wissen, anzufreunden. Seinen Freund Peter konnte er nicht mehr zu Rate ziehen. Der war von einem halben Jahr nach Mexiko ausgewandert. Zur Ablenkung schrieb Christian einige Artikel für die Zeitung, aber die Gedanken an Yolanda ließen ihn nicht los, nagten Tag und Nacht an ihm, bis er schließlich im stickigen Büro des Privatdetektivs Roland Sondrecker an der Metzgergasse in St. Gallen landete.
Und wen soll ich denn dieses Mal für Sie suchen? Fragte Sondrecker desinteressiert.
Seine Beine ruhten gekreuzt auf dem alten, abgeschlossenen Schreibtisch. Die Arme hingen über die Stuhllehne, nach unten. Zwischen seinem rechten Mittel- und Zeigefinger qualmte eine Zigarette.
Meine Freundin Yolanda Tupler. Und Sie sollen sie nicht suchen, sondern sie lediglich überwachen, erklärte Christian, der Sondrecker gegenüber saß und einen lauwarmen Kaffee vor sich stehen hatte, dessen Bitterkeit nicht mehr zu übertreffen war.
Yolanda Tupler, wiederholte Sondrecker erstaunt. Die hab ich doch damals für Sie gesucht. Soweit ich mich erinnern kann, ist sie in der Klapsmühle gelandet.
Ja, aber sie wurde längst entlassen. Ich habe sie vor einem Monat zufällig wieder getroffen. Seither besucht sie mich ab und zu. Aber sie will mir partout nicht sagen, wo sie wohnt und was sie tut. Und das beunruhigt mich. Zumal sie mir ein Leben in Saus und Braus verspricht, wenn ich ihr bedingungslos vertraue. Sie haben sogar das einzige Exemplar des Manuskripts meines unveröffentlichten Buches mitgenommen. Ich bin Schriftsteller, müssen Sie wissen. Dieses Manuskript ist mein einziges Kapital. Yolanda sagte, sie hätte einen Verleger dafür gefunden, aber irgendwie traue ich ihr nicht so richtig.
Mann, oh Mann, stöhnte Sonnenbreck und zog an seiner Zigarette. Sie scheinen bezüglich Frauen kein glückliches Händchen zu haben. Ne? Sind Sie ganz sicher, dass ich Sie beschatten soll? Ich meine, diese Yolanda könnte ja verheiratet sein oder mit einem anderen Typen zusammen Ihr Buch auf den Markt bringen wollen. Ertragen Sie denn die Wahrheit überhaupt? Christian erstarrte. Sein Blick wurde für einen Moment ausdruckslos und wanderte an Sonderegger vorbei zum Fenster, an dessen Scheiben Regenwasser herunterrann. Scheiße, daran habe ich noch gar nicht gedacht, gab er dann kleinlaut zu und zündete sich selber auch eine Zigarette an.
Na, sehen Sie, entgegnete Sonderegger, ich denke, Sie sollten versuchen, Ihr Manuskript zurückzubekommen und dann die Finger von der Frau lassen. Es kommt selten gut heraus, wenn sich ein Mann von dem Ding zwischen seinen Beinen leiten lässt. Und das ist bei Ihnen offensichtlich der Fall.
Christian netzte seine Lippen mit dem letzten Rest des grässlich schmeckenden Kaffees. Er zog noch einmal an seiner Zigarette und schaute Sonnenbrech ins Gesicht. Dann sagte er flehend, finden Sie alles über Sie heraus, bitte. Es geht nämlich auch noch um mein Kind.
Was? Sie haben ein Kind mit ihr?
Ich dachte, Sie könnten keine Kinder mehr bekommen.
Sonnenbrech griff sich ungläubig an den Kopf.
Nein, nicht von Yolanda. Ich bin verheiratet und lebe in Scheidung. Yolanda hat mir das Sorgerecht für meine Tochter versprochen.
Sonnenbrecker verwarf die Hände. Mein Gott, wie naiv sind Sie eigentlich. Diese Yolanda streicht Ihnen doch bloß nur Honig um den Mund. Sie sehen im Grunde genommen gar nicht aus wie ein Verlierer. Wieso lassen Sie sich denn von dieser Frau dermaßen über den Tisch ziehen?
Tief in Christian fing es an zu brodeln. Sonnenbreckers Art war pietätlos und nur schwer zu ertragen. Aber Christian hatte keine andere Wahl, wenn er mehr über Yolanda erfahren wollte. Musste er sich den Verlierer und Sonnenbreckers übrige Kraftausdrücke gefallen lassen. Also machte er gute Miene zum bösen Spiel und sagte ruhig, bitte überwachen Sie Yolanda trotzdem. Ich möchte einfach nur wissen, wo sie wohnt und was sie tut. Das ist alles.
Sonnenbrecker verdrehte die Augen.
Haben Sie überhaupt Geld?
Mein Honorar beträgt immer noch 500 Franken am Tag, plus Spesen.
Darüber wollte ich eben mit Ihnen reden. Ich bin momentan etwas knapp bei Kasse. Wenn ich Ihnen das Geld vielleicht in Raten?
Christian brach den Satz beschämt ab und schaute Sonnenbrecker flehend an.
Raten, wiederholte dieser.
Seine Stimme klang dabei, als ob er es geahnt hätte.
Sie sind schon der Dritte diese Woche. Irgendwie scheine ich mittellose Klienten anzuziehen, wie scheiße die fliegen. Ich kann mir meinen Whisky auch nicht auf Raten kaufen. Wieso also sollte ich Ihnen bei Ihrem hoffnungslosen Unterfangen eine bessere Ausgangslage verschaffen?
Vielleicht, weil Sie der Beste sind
und weil Sie ein großes Herz haben, heuchelte Christian verlegen. Sonnenbrecker atmete tief durch. Sein Wunderpunkt war getroffen. Und das magische Wort Whisky hatte ihn auf eine Idee gebracht. Er öffnete die unterste Schreibtischschublade und brachte eine braune Flasche zum Vorschein.
Bringen Sie auch rein, knurrte er und füllte dabei, ohne Christians Antwort abzuwarten, die leeren Kaffeetassen zur Hälfte mit Whisky. Dann sagte er, und Christian glaubte, ein Lächeln auf dem strengen Gesicht des Privatdetektivs zu erkennen,
na los, runter mit dem Zeug. Schließlich wollen wir unseren neuen Fall begießen.